Diese Last, jetzt permanent lustig sein zu müssen, die gibt es wirklich nicht mehr. Und das ist der große Erfolg auch heute noch von Privatradio, dass wir einfach Dinge über Bord werfen können und sofort sagen, was hier verkrustet ist, das können wir gleich ändern und lass es uns tun. Deswegen ist unsere Stärke zu sagen, wir verzichten jetzt mal auf diese 8-9 Megahits am Stück, machen lieber ein bisschen Content wieder, finden wieder statt, reden mit den Leuten, holen sie an Bord. Und ich glaube, wenn wir das kontinuierlich jetzt fortsetzen, dann wird es uns auch lange geben.
Turi 2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier.
Willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast. Ich bin Björn Süßlig und in der heutigen Ausgabe spreche ich mit einem, ja, das kann ich glaube ich schon so sagen, Radiodinosaurier. Seit 1989, seit 33 Jahren schon, moderiert John Ment die Morningshow bei Radio Hamburg und ist damit der dienstälteste Moderator im deutschen Privatradio. Im Podcast spreche ich mit ihm über die Aufbruchsstimmung damals zu Beginn der Privatsender und über den Wandel seiner Morningshow vom Gagfeuerwerk hin zu mehr Inhalten und Relevanz. Außerdem erzählt er von der Arbeit und Rollenverteilung im Morningshow-Team, gibt Tipps für den Radionachwuchs und verrät, dass er viel Zeit erfolglos damit verbracht hat, ins Fernsehen zu kommen. John Ment, willkommen im Turi 2 Jobs Podcast und morgen nach Hamburg.
Ja, Björn, vielen, vielen Dank auch für die tolle Einladung. Ich freue mich wahnsinnig und auch, dass es heute klappt.
Wir nehmen diesen Podcast um kurz nach 10 am Vormittag auf. Bei dir ist jetzt schon fast Feierabend, oder?
Ja, ich bin kurz vorm Abendbrot eigentlich. Also, ja, die Tageszeiten verschieben sich ein bisschen. Wenn du um 3.30 Uhr aufstehst, dann wird alles ein bisschen früher. Und insofern bin ich jetzt schon quasi im Feierabendmodus. Das ist natürlich komisch. Kannst du keinem normal Arbeitenden erklären, dass du irgendwie um 10 Uhr Feierabend hast. Aber es gibt ja viele, die in der Schicht arbeiten und das vielleicht auch kennen. Und von daher ist es dann auch nicht ganz ungewöhnlich wieder.
Du sagtest, um 3.30 Uhr klingelt dein Wecker. Auch an Tagen, an denen du dann mal frei hast oder am Wochenende, kannst du da dann länger schlafen?
Also da klingelt der innere Wecker tatsächlich. Die innere Uhr, die gibt es ja auch. Ist schwer aufzuziehen, wir kommen schlecht dran, aber es gibt sie tatsächlich. Und ja, wenn ich dann so frei habe am Wochenende oder auch im Urlaub, dann wache ich meistens auf, gucke auf die Uhr, 3.30 Uhr, 3.29 Uhr. Das ist so drin, tatsächlich auch ohne Wecker. Aber dann weiß ich, kann mich nochmal umdrehen und dann schlafe ich auf der linken Seite auch gleich wieder sehr gut ein.
Hast du denn auch schon mal eine Sendung verschlafen?
Ich habe tatsächlich, und das ist wirklich sensationell, bis jetzt nicht eine Sendung verschlafen in diesen 33 Jahren Morningshow. Ich bin tatsächlich einmal wirklich auf den letzten Drücker gekommen, weil ich hatte den Wecker statt 3.30 Uhr auf 4.30 Uhr gestellt.
Oh je.
Ein großer Fehler, unverzeihlich. Und bin dann genauso unverzeihlich, sehr zügig, sage ich jetzt mal, in den Sender gefahren, weil man braucht normalerweise gute 30 Minuten. Ich habe dann etwas weniger gebraucht, habe auch so die Morgenhygiene kurz vernachlässigt und dann war ich aber noch pünktlich zu den Nachrichten im Studio und konnte dann auch mit den Kollegen gemeinsam in die Sendung starten.
Das ist ja das Schöne am Radio, dass man das dann nicht sieht.
Ja. Das ist ja der große Vorteil hier bei uns, wobei wir natürlich ja mittlerweile auch alle anderen sozialen Medien bespielen, wo man dann doch irgendwie gesehen wird und dann ja auch doch irgendwann auf der Straße erkannt wird, nicht an der Stimme, nicht nur an der Stimme, aber eben auch an der Optik. Aber im Großen und Ganzen hast du natürlich völlig recht, da haben wir im Radio mehr Freiheiten und müssen nicht irgendwie stundenlang vorher in die Maske. Also da bewundere ich ja die Kollegen, die jetzt das MoMA machen, das Morgenmagazin oder auch Frühstücksfernsehen, die sind ja auch schon sehr, sehr zeitig dann in ihren Studios bei den Masken, die ja auch tolle Arbeit leisten müssen teilweise. Und ja, also insofern haben wir da den leichteren Weg, da hast du recht.
Über deine Arbeit bei Radio Hamburg, über den Wandel des Radios und darüber, wie die Morningshows sich auch verändert haben, sprechen wir in diesem Podcast. Vorher wollen wir aber ein bisschen über dich erfahren.
Unser Gast als Mensch.
Ja, und das machen wir mit unserem Audio-Fragebogen. 10 kurze Fragen, 10 kurze Antworten. Die erste lautet, wenn ich an meine Kindheit denke, dann höre ich...
Hörspiele, alles von Karl May, Asterix, Olympikhof, alles so, vor allen Dingen Hörspiele. Auch Musik natürlich, durch meinen Vater, der Musiker war im James Last Orchester und beim NDR bin ich natürlich auch mit Musik groß geworden. Aber ich habe für mein Leben gerne Hörspiele gehört in meiner Kindheit, bis heute.
Welche hörst du heute noch?
Heute sind es dann ja meistens eher Podcasts tatsächlich, aber ich höre gerne nochmal Hörspiele aus der Jugend. Tatsächlich Gespensterschiff kann ich mich heute noch vorgruseln, wenn ich das höre. Einfach perfekt inszeniert. Stimme, Musik, Geräusche. Ist ja im Grunde genau das, was wir im Radio nur haben. Diese drei Elemente können wir nur bedienen, mehr haben wir nicht, weil das Bild ja wegfällt. Und hier sind wirklich Hörspiele wahnsinnig gut inszeniert und das macht dann auch Spaß.
Zweite Frage. Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
Ja, natürlich NDR 2 am Vormittag mit Günter Fink oder Carlo von Tiedemann, wenn dann die Erkennungsmusik kam. Hast du davor gesessen und wusstest, wow, jetzt hast du erstmal die nächsten 3 Stunden gute Musik und eine sehr nette Stimme. Und Carlo von Tiedemann ist ja mittlerweile auch fast 80 und macht immer noch Radio. Und das ist natürlich mal ein starkes Vorbild.
Heute höre ich am liebsten Musik von...
Ja, David Bowie immer noch, Peter Gabriel tatsächlich, meine Ikonen, aber dann auch gerne mal Imagine Dragons, Arcade Fire, Depeche Mode, die ja jetzt auch wieder auf Tour gehen nächstes Jahr, Harry Styles und ein bisschen abgefahrener Nine Inch Nails.
Podcasts höre ich am liebsten.
Nummer 1 bei mir, Baywatch Berlin, liebe ich, fest und flauschig, mag ich, gemischtes Hack, schätze ich.
Und in welcher Situation hörst du Podcasts am liebsten?
Meistens beim Autofahren tatsächlich, weil dann kann ich mich drauf konzentrieren. Ich weiß in etwa, wie lang die Strecken sind, die ich fahre, und dann weiß ich, diesen Podcast schaffe ich hin und zurück und dann bin ich damit fertig. Zum Beispiel Baywatch Berlin ist so eine gute Stunde immer. Weiß ich, brauche eine halbe Stunde in den Sender, höre ich auf dem Hinweg, halbe Stunde zurück, eine Folge gehört, war gut unterhalten, perfekt.
Das ist dann quasi dein Podcast-Tipp?
Nee, der ist tatsächlich Kino oder Couch von Steven Gätjen. Den mag ich auch total gerne. Der hat dann auch mal so Leute wie James Cameron da oder Tom Cruise, aber eben auch mal ganz normale Leute, Schauspieler, Moderatoren, die dann einfach über ihre Lieblingskinofilme sprechen. Und da bin ich bin ja auch so ein Kinofan und da bin ich gleich mit drin. Also das wäre so mein Podcast-Tipp, Kino oder Couch. Und Steven geht ja sogar damit auf Tournee. Das finde ich ja auch besonders bemerkenswert, wenn man den Podcast dann irgendwie auf die Bühne bringen kann.
Ich hasse es, wenn im Podcast
Leute Sachen doof aussprechen. Zärtliche Cousinen höre ich normalerweise gerne mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Aber wenn Till Hoheneder 8-mal das Wort Soße sagt statt Soße, dann werde ich wirklich wahnsinnig. Wenn er dann noch Scheibenkleister sagt statt Scheiße wie erwachsene Menschen. Und wenn dann so Lachen in so einen Husten übergeht, dann werde ich verrückt. Also das sind so Sachen, da muss ich dann leider sofort ausstellen und das Gerät aus dem Fenster werfen.
Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Das ist das Klicken der Tür, wenn ich in unserer kleinen Schweizer Mietwohnung in Fitznau am Vierwaldstätter See in der Nähe von Luzern die Tür öffne und wir reinkommen in unsere kleine Mietwohnung und ich sehe direkt durch das Fenster auf die Berge und auf den See. Dieses kleine Klicken und Öffnen der Tür, das liebe ich. Ich weiß, ich bin im Urlaub.
Und dieses Geräusch mag ich gar nicht.
Ich hasse das Geräusch von Rollkoffern. Dieses, weil das erinnert mich immer an Urlaubsende, weißt du? Mhm. Ja, du kennst das, ne? Irgendwie Leute reisen ab, es geht zur Rezeption am Hotel und von da zum Parkplatz. Es macht ein tierisch lautes Geräusch und es erinnert mich immer an Urlaubsende. Und deswegen hasse ich Rollkoffer, die laut über irgendwie einen Asphalt irgendwie oder so Pflastersteine rollen. Welch wahnsinnig.
Ich hätte gerne die Stimme von...
David Bowie tatsächlich. Ich habe jetzt gerade ganz viel David Bowie Sachen wieder gehört, weil ja auch die Doku rausgekommen ist. Und wenn man sich den Song The Glass Spider anhört, da hat er so gut 40, 45 Sekunden Intro, um die Geschichte einer Glasspinne zu erzählen. Und genau diese Stimme, hör dir die mal an. Oh, die hätte ich gerne und zwar sofort.
Diese Musik soll auf meiner Beerdigung laufen oder nicht laufen?
Also nicht laufen bitte, auf keinen Fall irgendwas von Leonie. Also wir spielen ja hier bei Radio Hamburg Leonie rauf und runter, Faded Love und diesen ganzen Müll. Ich muss es jetzt einfach mal so sagen, weil es einfach nicht gut ist. Also bitte verschont mich mit Leonie, weil dann stehe ich sofort aus dem Sarg auf und mach das Ding aus. Und wenn ihr aber anstellt, zum Beispiel von James Last bis Kaya, dann bin ich dabei, das darf gerne laufen, weil das hat mein Vater gespielt, der ja Musiker war und das lief bei seiner Beerdigung, bei der Beerdigung meiner Mutter und dann bei meiner gerne auch. Da wäre ich dabei.
Du hast ja angefangen bei Radio Bremen. Seit dem Sendestart 1986 bist du bei Radio Hamburg dabei. Davor hast du aber auch nochmal einen, ich sag mal, vernünftigen Job gemacht, oder?
Du, ich habe ein Studium erfolgreich abgebrochen. Das war BWL, das habe ich mal probiert. Dann habe ich eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann nach einem Jahr ebenfalls erfolgreich abgebrochen, wegen seelischer Grausamkeit des Ausbilders. Und genau in diese Zeit, auch in die Zeit der Lehre oder vielmehr in der Zeit des Studiums, fiel die Möglichkeit bei Radio Bremen eine Probesendung zu machen durch meinen Vater und durch einen Kontakt zu einem Musikredakteur von Radio Bremen. Und ich habe ja schon Theater immer geliebt, Musik, und habe dann eine Stunde Probesendung bekommen, bin nach Bremen gefahren von Hamburg und habe da performt. Das hat ihnen super gefallen. Das war noch, weiß ich, in einem November und im Februar drauf hatte ich am Nachmittag meine erste Sendung. Das war Radio Bremen 1, der Omnibus, so hieß die Sendung, cooler Titel. Weiß ich noch wie heute. Und ja, mit dem Omnibus, mit Ausschnitten aus der Show habe ich mich dann hier bei Radio Hamburg beworben als ersten Privatsender der Stadt. Und ja, so hat dann das Radioleben seinen Lauf genommen, Björn.
Waren deine Eltern sehr unglücklich darüber, dass es mit dem Immobilienmakler oder dem BWL-Studium nicht geklappt hat?
Du, meine Eltern haben mir immer die Stange gehalten. Also das ist ja das Gute. Meine Eltern haben mich immer bei dem unterstützt, was ich vorhatte, und habe ich machen lassen. Und das ist einfach ein großes Glück. Da bin ich meinen Eltern auch wahnsinnig dankbar für. Sie haben mich nie in irgendeine Richtung gelenkt. Sie wären mit allem zufrieden gewesen. Sie wollten einfach nur, dass ich ein glücklicher junger Mann bin. Also es gibt ja die Eltern, ne, die stehen so hinter einem und sagen, du musst jetzt das Studium machen. Wir hätten gerne mal so einen Juristen als Sohn oder so. Das ist mir zum Glück alles erspart geblieben. Also meine Eltern waren da wirklich sehr offenherzig, sehr großzügig. Und ich versuche das bei meinem Sohn übrigens genauso zu sein, ihn in kein Korsett zu zwängen. Natürlich hätten es meine Eltern lieber gesehen, wenn ich das alles beendet hätte. Ich glaube, ohne Frage, da kennen wir die Eltern, da hat man sofort ein Bild. Aber sie haben dann auch die neuen Wege akzeptiert und wussten, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch bin mit viel Energie. Und wenn ich was will, dann erreiche ich das auch. Und darauf haben sie sich verlassen, auf diesen Skill, auf diesen Move von mir. Der Junge wird immer das kriegen, was er will, weil es war schon immer so. Und dann wird er sich auch nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden geben, sondern dann will er auch wirklich alles. Und genauso ist es dann ja auch irgendwie ein bisschen gekommen.
Mhm. Du sagtest, von Radio Bremen bist du dann zu Radio Hamburg gekommen, damals Mitte der 80er Jahre. Da kamen die Privatradios ja so gerade erst auf. Es gab sonst nur die öffentlich-rechtlichen Sender oder sonst halt so Sender wie Radio Luxemburg oder AFN, BFBS. Was war das damals für eine Stimmung als Radiomacher?
Also ich war ja noch ein ganz junger Radiomacher, insofern hatte ich nicht so richtig den Vergleich, außer dass bei Radio Bremen natürlich alles sehr öffentlich-rechtlich war. Ne? Da gab es im Studio 8 Leute, der eine hat die Platten rausgeholt, der nächste hat sie aufgelegt, der dritte hat sie wieder runtergenommen, dann hat einer die Regler hochgemacht, einer hat den Regler runtergemacht. Du saßt völlig separiert in einem Glaskasten und wurdest gefahren, komplett. Und das war die erste große Erfahrung für mich, nicht gefahren zu werden, sondern ich hatte plötzlich ein sogenanntes Selbstfahrerstudio. Das heißt, ich musste alles selbst machen. Was ist da denn los? Ich musste irgendwie meine Platten selber auflegen. Es gab ja noch Schallplatten, die ja mittlerweile auch wieder in Mode sind. Zum Glück ist das zurückgekehrt. Ein guter Trend. Ich musste die Bänder selbst auflegen, alles selber machen. Und das war für mich neu. Aber das war natürlich auch eine andere Dynamik, die du plötzlich hattest. Du konntest plötzlich bestimmen, wenn du ein Zeichen gegeben hast bei Radio Bremen und brauchtest irgendein Geräusch, dann hat derjenige, der dort saß am Pult, bestimmt ein sehr netter Mensch, kurz überlegt, aha, Moment, er hebt die Hand, das könnte bedeuten, dass er ein Geräusch braucht. Na, dann will ich das mal abspielen. Und durch diesen Wechsel zum Selbstfahrerstudio, was ja mittlerweile auch wirklich die meisten machen heute, hattest du plötzlich das Tempo deiner Show selbst im Griff. Das heißt, du konntest es selbst vermasseln oder du konntest wirklich eine unfassbare Dynamik und ein sehr gutes Tempo aufbauen, wo auch die Gags on point waren, die Geräusche on point, Musikausschnitte on point. Und das war ja schon mal so der erste große Unterschied zu dem, was dann den Öffentlich-Rechtlichen und den Privaten ausgemacht hat. Und dann war es natürlich plötzlich auch, muss man einfach sagen, Björn, die Freiheit, Dinge zu tun, sich auszuprobieren. Ich hatte bei Radio Hamburg mit Rainer Cabanis, einen Programmdirektor, der stand immer, wie mein Vater eigentlich, hinter mir mit offenen Armen und hat mich immer abgeschirmt, auch gegen die Gesellschaft. Da lass den Jungen doch mal machen. Der ist jung, ich meine, ich war so 3, 24, ne, darf man auch nicht vergessen. Und der muss sich ausprobieren, der muss mal was ausprobieren, der muss seinen Mut mal ausleben, er muss sich auch mal bei irgendjemandem entschuldigen, wenn was schiefgelaufen ist, beim Hörer oder bei einer Hörerin oder bei irgendwelchen Institutionen, das ist auch alles passiert. Aber den müssen wir mal machen lassen. Und da bin ich natürlich wahnsinnig dankbar heute, weil das hat meine Persönlichkeit im Radio sehr geprägt. Wenn man nicht gleich mit einer Schere im Kopf in die Sendung geht, sondern einfach weiß, ich kann mich hier mal ausprobieren und mal gucken, wie weit ich komme.
War das dann so eine Art Aufbruchsstimmung?
Das war auf jeden Fall eine Aufbruchsstimmung. Ich hatte das Gefühl, dass auch alle Leute, die ja meistens von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Sendern kamen, weil die mussten ja irgendwo herkommen, die Leute, dass die plötzlich gemerkt haben, hier tut sich eine Chance auf. Unter anderem auch so ein bisschen das verkrustete Gehaltsgerüst der Sender ein bisschen aufzubrechen, weil du hattest ja plötzlich einen Marktwert. Du konntest sagen, was du verdienen möchtest. Mittlerweile wissen wir ja alle, ne, du arbeitest ja einen gewissen Marktwert, dann gibt's keine Tarife in diesem Fall. Und dann hast du plötzlich selbst in der Hand, was du verdienst. Und zwar so, wie du arbeitest. So viel Herzblut, wie du reinsteckst. So unentbehrlich, wie du dich machst für diesen Sender. Ja, wenn ich bei NDR 2, wo ich ein paar Monate war, dann habe ich halt gesendet. Das war okay. Aber hier beim Privaten hatte ich das Gefühl, mir stehen alle Wege offen. Ich kann hier eine ganz große Nummer werden, aber auch nur, wenn ich meine Chance sehe und nutze. Und ich will dir sagen, ich habe Tag und Nacht gearbeitet, wirklich. Neben meiner Sendung habe ich Tag und Nacht gearbeitet. Ich war mit meinem Vater, der noch lebte, im Studio. Wir hatten ein kleines Studio in Ohlstedt hier, ein kleiner Ort in Hamburg, kleiner Vorort. Und da haben wir wirklich Tag und Nacht Jingles produziert, Sketche produziert, Gags produziert, Hörspiele produziert, so kleine kurze Dinger. Wahnsinn, also, und das war einfach, es war plötzlich alles möglich. Und als ich dann zu NDR 2 ging, nur ein Beispiel, damit du den Vergleich mal siehst, wenn ich da etwas spielen wollte, nur ein Geräusch, war es nur eine keine Ahnung, dann musste ich das, brauchte ich zwei Unterschriften, um das zu senden. Einer musste es sendefertig und der nächste sendefähig schreiben. Das heißt, du hattest überhaupt keine Chance auf Spontanität. Und das haben ganz viele gesehen. Diese Aufbruchstimmung, wie du sagst, ist ein ganz tolles Wort. Es ging plötzlich was. Du konntest plötzlich Leben ins Radio bringen, ja. Und auch wenn es Formatradio ist, du hast ja trotzdem wahnsinnig viel Freiheiten, Dinge zu tun. Und ich glaube, das ist der große Erfolg auch heute noch von Privatradio, dass wir einfach Dinge über Bord werfen können und sofort sagen, was hier verkrustet ist, das können wir gleich ändern und lass es uns tun. Jetzt sofort. Wir können auch auf die Schnauze fallen damit. Na und? Aber wir haben es probiert. Und das ist, glaube ich, ein Mut und Move, den wir uns hier wirklich über viele, viele Jahre auch bewahrt haben.
Du hattest es gerade schon erwähnt. Du bist dann trotz dieser Aufbruchstimmung und all dieser Freiheiten 1989 nochmal kurz zum NDR gegangen, zu NDR 2. Wie kam es dazu?
Lutz Ackermann tatsächlich, seinerzeit Moderator bei NDR 2. Das waren ja alles Ikonen. Ich kannte die alle. Volker Tormelen, Günter Fink, Lutz Ackermann, Carlo von Tiedemann, Uwe Bahn natürlich. Große Namen, auch heute noch. Und Lutz Ackermann hat mich gehört und fand mich toll und hat mich dann wirklich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für ein deutlich größeres Sendegebiet zu arbeiten. Er würde mich dort sehen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe gesagt, ja gut, bei Radio Hamburg, dann hab Verständnis, die haben mich hier wirklich verabschiedet. Es war sehr traurig, es war kein leichter Abschied. Ich habe eine Rückfahrkarte bekommen damals von Dr. Thomas Walde und Wilfried Sorge, den verantwortlichen Menschen. Und bin dann bei NDR 2 angefangen und das stand schon unter einem schlechten Stern, weil der damalige Unterhaltungschef wurde mir dann später kolportiert. Der wurde nicht gefragt, ob ich geholt werden soll und es möchte ja dann doch jeder gefragt werden und da gab es ja viele Entscheidungsträger, ich weiß nicht, wie es heute ist. Der wurde nicht gefragt und hat daraufhin meine letzten Sendungen, die ich noch bei Radio Hamburg moderiert habe, alle abtippen lassen von seiner Sekretärin, hat das den Programmleitungen vorgelegt und gesagt, ey, guck mal, da hat er das gesagt, da hat er das gesagt. Und den wollt ihr einstellen, hier bei uns. Und da haben die zum Glück gesagt, jo, das wollen wir und ja, und so bin ich dann von Radio Hamburg zu NDR 2 gewechselt. Da habe ich dann allerdings, anders als Konzept, nicht jeden Morgen gesendet oder immer so 5 Tage die Woche eine Sendeschiene gehabt, sondern ich war dann mal vormittags, mal nachmittags, mal abends, also bunt. Im Grunde konnte der Hörer sich nicht so richtig drauf einstellen. An die Morgensendung, an das Magazin haben sie mich gar nicht rangelassen. Das war heilige Kuh, reiner Journalismus, da wollten sie keine Sprüche, keine Gags drin haben. Ja, und dann habe ich mich halt im Rest des Programmes verlustiert.
Aber du hast es da nicht so lange ausgehalten, beziehungsweise man hat dich nicht so lange ausgehalten.
Ja, man hat mich nicht so lange ausgehalten. Ich habe einfach Dinge gemacht, die, ich hatte mal einen Beitrag über Diebstahl, der war 5 Minuten, den fand ich so langweilig, dass ich ihn nach 2,5 Minuten abgebrochen habe und gesagt, ja, der Rest wurde leider gerade geklaut und habe dann Musik gespielt. Das ist natürlich, mag man also heute wirklich drüber lachen, auch damals schon. Aber dann saß ich beim Chef gleich hinterher. Der sagte, ja, Mensch, das ist schon wirklich lustig. Aber lassen Sie den Beitrag doch leben und dann machen Sie noch eine Musik und dann überlegen Sie doch mal. Da fällt Ihnen doch auch was Lustiges ein. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, also die Spontanität, das ist hier nicht so das Ding, was hier gewünscht wird von mir. Und ich dachte, deswegen hätten die mich geholt. War aber nicht so. Und ja, und dann bekam ich das Angebot von Radio Hamburg, ausschließlich für die Morningshow wieder zurückzukehren zum Sender. Weiß ich noch, haben wir uns mal getroffen mit den Chefs von Radio Hamburg und ja, und dann gab es eines Morgens diese Anzeige in der im Hamburger Abendblatt, Weltbild, Mopo, da war ein Foto von mir, da stand dann Gute Nacht NDR, Guten Morgen Hamburg, weil das ist der Sendungstitel hier bei Radio Hamburg, und dann wurde ich gleich auch noch gefeuert. Ich hätte mich auch gefeuert übrigens, Björn, muss ich dazu sagen, weil wenn du noch bei einem Arbeitgeber bist und dann steht da irgendwie Gute Nacht NDR, da feuert man, glaube ich, jeden sehr gerne und zu Recht. Übrigens das einzige Mal in meinem Leben, dass ich gefeuert wurde.
Dann bist du wieder zu Radio Hamburg zurückgekehrt. Gab es dann danach nochmal Ambitionen, den Sender zu wechseln oder vielleicht auch Abwerbeversuche von anderen Sendern?
Also es gab tatsächlich Abwerbeversuche von Sendern, aber eher im Bereich Programmdirektion. Da gab es Angebote aus Niedersachsen, ganz liebes Angebot, muss ich einfach sagen, ist auch schon viele, viele Jahre her. Antenne in Niedersachsen hatte sich Herr Fischer bei mir gemeldet, der damalige Geschäftsführer. Wir hatten ein sehr liebes Gespräch. Ich habe aber viele Gespräche einfach auch gleich abgebrochen, weil ich mich einfach in Hamburg sehr, sehr wohl fühle. Und bin jetzt, ich bin einmal beinahe Programmchef bei Radio Pilatus geworden. Das ist ein Privatsender in der Schweiz, in Luzern. Und auch das hat dann nicht geklappt. Ob ich jetzt schade sagen soll oder zum Glück, weiß ich nicht. Ich wäre auf jeden Fall gerne in der Schweiz gelandet. Und das ist so im Grunde so der Bogen, der sich bis heute spannt. Ich fühle mich hier sauwohl. Ich bin gerne Hamburger. Ich bin auch gerne Radio Hamburg Moderator, leidenschaftlich. Ich glaube, das weiß jeder, der das Programm hört und der mich kennt. Aber wenn man jetzt so demnächst eine 6 vorne hat, was das Alter angeht, dann würde ich auch sagen, naja, ich könnte mir auch vorstellen, so nochmal eine Herausforderung anzunehmen und vielleicht dann doch als Programmchef vielleicht nochmal in die Schweiz zu gehen. Zu den Kollegen, die ich da kenne, ich darf da ab und zu mal beratend tätig sein. Das ist ja mein Nebenjob noch. Ne? Ich werde als Coach ab und zu auch nochmal geholt, bin in Österreich unterwegs, war gerade in Wien für einen großen Sender, für Kronehit. Wir haben ganz toll gemeinsam gearbeitet am Programm mit den Moderatoren. Dann habe ich in der Schweiz mit Radio Pilatus Luzern, Radio 32, Radio 24, Radio Aargau. Also ganz viele, viele tolle Sender. Und da sind wir uns dann so einig, meine Freundin und ich, dass wir sagen, ja, also wir würden auch in die Schweiz gehen, wenn es sich anbietet. Wenn es sich anbietet. Also auf keinen Fall irgendwas übers Knie brechen. Ja, als Moderator übrigens nicht, komischerweise. Ich bin nicht als Moderator angesprochen worden im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen. Dann tatsächlich doch eher für die Arbeit hinter den Kulissen. Und das finde ich erstaunlich, weil da ist man, glaube ich, auch wenn man sehr charismatisch ist, eher austauschbar denn als Stimme. Denn ich meine, die Stones ohne Mick Jagger funktioniert ja auch nicht.
Aber ich höre schon raus, du hast eine große Leidenschaft für die Schweiz. Woher kommt das?
Das ist einfach ein Zufall gewesen. Das war 1994. Da haben wir damals, meine damalige Frau und ich, wir haben ein Reisebüro besucht hier in Hamburg-Wandsbek und wollten eigentlich nach Schweden und haben dann gemerkt, oh, das ist ja das, was uns da gezeigt wurde, doch nicht so unser Ding. Und dann fragte die Frau, Schicksalsfrage, waren Sie denn schon mal in der Schweiz? Und das haben wir beide verneint und dann haben wir einen Katalog geguckt, da haben wir ein Hotel gesehen, das hat uns sofort gefallen, am Vierwaldstätter See, und sind dann dahin gefahren das erste Mal und haben uns gleich da verliebt in den Ort, die Landschaft, die Menschen, die Freundlichkeit der Leute. Und es ist einfach, du läufst halt von einer Postkarte in die nächste, Björn. Also wenn du da Luzern bist, die Ecke Vierwaldstätter See, das ist einfach fantastisch. Und ja, und ich hätte nie gedacht, dass ich immer an denselben Ort fahre. Früher habe ich immer die Leute belacht, die so sagen, oh, der fährt bestimmt wieder dahin oder dahin, immer an den gleichen Ort. Mittlerweile mache ich das selber seit 1995 und liebe es einfach. Und ich sehe mich so, weißt du, ich habe so zwei Herzen in meiner Brust. Einmal der Hamburger und einmal der Luzerner.
Du bist ja in Hamburg bei Radio Hamburg auch seit 2002 stellvertretender Programmchef. Trotzdem liegt der Fokus deiner Arbeit ja auf dem aktiven Programm, auf der Morningshow. Gab es da mal Überlegungen, auch bei Radio Hamburg komplett ins Management zu wechseln?
Bis jetzt noch nicht, tatsächlich. Und ich glaube, ich bin dem Sender auch deutlich wertvoller als Stimme, als Moderator. Der Sender weiß, was er an mir hat. Wir haben jetzt gerade in einem Gespräch erörtert mit unserem Geschäftsführer, das war sehr interessant, ob ich nicht ein bisschen mich um die Fortbildung der neuen Kollegen kümmern kann. Das hat dann nichts mit Hierarchie zu tun, aber das ist einfach ja Next Level auch für mich, dass ich dann für unsere Volontäre ein bisschen zuständig bin, weil warum soll ich immer nur bei anderen Sendern coachen und schulen und ausbilden und workshoppen, wenn ich im eigenen Sender, ne, man kennt ja den Spruch, der eigene Prophet, der Prophet im eigenen Land zählt nichts. Aber da arbeiten wir jetzt dran. Ich kann mir vorstellen, dass ich, also wenn das mit der Schweiz nicht klappt, vielleicht tatsächlich auch irgendwann mal ins Programmmanagement wechseln kann, könnte. Aber aktuell bin ich, glaube ich, auch wenn ich mir meine Zahlen angucke, durch die ganzen Image-Studien, die wir ja hier betreiben, sehr regelmäßig, dann bin ich, glaube ich, dem Sender als Moderator noch zu kostbar, als dass ich dann irgendwo in einem Büro verschwinde und da irgendwelche Zahlen von rechts nach links schiebe.
Aber wäre es dann in deiner Art, in deiner Mentalität zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Star auf der Bühne?
Ich bin eine Rampensau tatsächlich. Also ich liebe das. Ich habe das in der Schule damals gemerkt, im Fach Darstellendes Spiel. Da hatte ich so meinen Durchbruch, dass ich gemerkt habe, ich kann und möchte gerne vor Leuten performen. Es macht mir großen Spaß. Aber ich glaube, wenn der Moment gekommen ist und der muss irgendwann kommen, dann würde ich auch sagen, nee, komm, pass auf, ich kann auch hinter den Kulissen arbeiten und Spaß haben und kann andere glänzen lassen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Also ich glaube, wenn du mich das vor 20 Jahren gefragt hättest, ich gesagt, bist du verrückt? Ich will das, ich mach das, ich gehe auf die Bühne. Ich will hier mein breites Kreuz nach vorne und überhaupt, und lasst mich feiern. Aber ja, das ist jetzt keine Altersmilde, aber irgendwie kommt der Moment, wo man dann sagt, ja, ich habe das alles mal gemacht, ich habe es alles gehabt. Ich könnte es auch, bis ich tot umfalle, machen. Aber in dem Moment, ja, wo mal so ein Angebot kommt, muss man zumindest mal drüber nachdenken und es prüfen, finde ich.
Unser Gast im Job.
Wir hatten zu Beginn schon gehört, morgens um 3.30 Uhr klingelt dein Wecker, wenn du Sendung hast. Wie sieht dann dein Arbeitstag aus?
Also ich versuche so leise wie möglich unser Schlafzimmer zu verlassen, damit ich niemanden wecke. Das ist ja so das alte Ding, ganz leise, Wecker klingelt einmal. Meistens bin ich vor dem Wecker wach. Ich gehe dann ins Bad, mache mich fertig. Ich bin nicht der Typ, der morgens frühstückt. Also ich bin wirklich nach dem Putzen im Badezimmer, bin ich sofort raus, schnapp meine Sachen und fahre dann als erstes erstmal zur Tankstelle. Wir haben so in Sasel, heißt das kleine Ort in Hamburg-Ohlstedt-Sasel, eine Shell-Tanke. Da gibt es einen herausragenden Milchkaffee. Da bin ich schon, die wissen schon, wenn ich komme, um 4 Uhr ist der schon gezapft. Den löhne ich dann ganz normal, wie sich das gehört. Dann fahre ich in den Sender, 4.30 Uhr ist Treffen. Dann geht's los, dann guckt man nochmal ein bisschen in die Zeitung, liest nochmal online die Portale durch, was wird wichtig sein heute. Guckt in die Moderation, bespricht sich mit den Kollegen. 5 Uhr beginnt die Show bis 10. Dann haben wir meistens eine Konferenz, gucken nochmal auf die Feedback in die Sendung, gucken nach vorne, was machen wir am nächsten Tag. Meistens bin ich dann 11 spätestens hier aus dem Haus und und dann fahre ich nach Hause und dann muss ich erstmal schlafen. Bin ja wirklich kaputt. Man ist ja echt müde, ne? Also man hat sich wirklich verausgabt. Schlaf dann meistens so bis 2 und dann gehe ich erstmal laufen. Bis 2015 habe ich überhaupt keinen Sport gemacht. Mittlerweile habe ich über 20.000 Kilometer gelaufen, bin den Marathon 2-mal gelaufen, also die große Strecke 42 Kilometer. Lauf jede Woche um die 60 Kilometer und das gehört zu meinem Leben dazu. Das hilft mir einfach, Dinge zu verarbeiten, zu sortieren, zu planen. Und das bei uns im Wald, wir haben so einen schönen Wald bei uns, Wohldorfer Wald, also wenig Straße, viel Bäume, da kann man gut laufen. Und am Nachmittag hatte ich bis vor kurzem noch immer Fußballtraining mit den Jungs. Ich war ja lange Zeit als Jugendtrainer, 14 Jahre war ich Jugendtrainer, ehrenamtlich für 2 Jugendmannschaften. Das habe ich jetzt gerade eingestellt, einfach um mir Zeit, private Zeit zu haben. Und das war auch genau die richtige Entscheidung. Ja, und dann ist abends so gegen 18, 18.30 Essen. Zwischendurch müssen wir einfach nochmal mit dem Hund raus. Wir haben ja auch einen sehr, sehr süßen Hund, die Emma Gallon. Und und dann ist, ich sag mal, spätestens um 21 Uhr ist dann Bettruhe angesagt, wie man so schön sagt.
Gibt es denn abends vor dem Schlafengehen nochmal einen Blick auf die Planung oder hast du tagsüber nochmal Kontakt mit der Redaktion, was ihr am nächsten Tag macht? Oder ist, wenn du zu Hause bist, dann wirklich, wirklich Feierabend?
Nee, ich gucke tatsächlich nochmal in die Übergabe. Also wir kriegen immer sehr zeitig von unserem Kollegen, Erik, der die Morningshow-Redaktion macht, die Tagesredaktion, gucke ich regelmäßig nochmal in die Übergabe, sehr rechtzeitig. Meistens, wenn er sie abgeschickt hat, weil dann kann ich nochmal gucken, habe ich noch Fragen, gibt es vielleicht noch Anmerkungen. Lese mir durch, was wir machen. Weiß aber auch, dass das eine oder andere garantiert nochmal umgeschrieben werden muss, einfach in mein Sprech. Und das eine oder andere vielleicht auch rausfliegt, einfach aus Gründen der Aktualität, die wir ja morgens bedienen müssen, logischerweise. Und nur im äußersten Notfall gibt es nochmal Telefonate, wenn wir Studiogäste haben, nach dem Motto, ist auch alles geklärt. Oder ich habe nochmal eine Frage, das bespricht man dann doch am besten persönlich. Ne? Ist man ja gar nicht mehr gewohnt zu telefonieren. Ne? Meistens schickt man irgendwelche Sprachnachrichten rum oder so. Aber in dem Fall wird auch nochmal persönlich telefoniert. Hier telefoniert der Chef noch selbst. Und Also nehme ich natürlich immer noch teil, weil ich muss genau gucken, was machen wir am nächsten Morgen. Beispiel, Dieter Bohlen war bei uns in der Sendung jetzt vor kurzem, den ganzen Morgen. Und da sitze ich dann akribisch und bereite das wirklich vor jeden Break. Ich habe dann so 25 Zettel. Für jeden Break im Grunde ein Zettel und das arbeite ich dann von oben runter. Und alles steht da genau geplant, wo ist was, wann frage ich wie und wie ist welches Geräusch eingesetzt oder hier nochmal ein O-Ton. Dann hatten wir Pietro Lombardi, der hat ihn nochmal gegrüßt. Schön, dass du bei Radio Hamburg bist, hat er gesagt, da muss ich genau gucken, wo spiele ich den. Und dann habe ich selber aber auch die Sicherheit, ich mache das dann für meine eigene Sicherheit, gerade bei Studiogästen, dass ich dann einfach nochmal alles ganz genau skripte. Ob ich mich dann so sklavisch dran halte? Nein, aber es gibt mir einfach die Sicherheit und deswegen bin ich dann redaktionell auch eingebunden. Ansonsten verlasse ich mich schon sehr auf die Arbeit der Kollegen hier. Und die machen das toll.
Also das heißt, du hast nicht da das letzte Wort, was in der Sendung läuft, oder?
Doch, schon. Schlussendlich ja, ich muss es auch verantworten. Aber wir machen das immer in Absprache. Also ich bespreche mich mit, wir sind meistens zu zweit aktuell, manchmal oder auch zu dritt. Wir haben einen Kollegen, der die Sendung fährt, der André. Das ist der sogenannte Showregisseur. Das haben wir von 104.6 RTL Berlin geklaut, von Arno Müller. Auch ein Wahnsinnsmoderator natürlich mit einem Irrsinnsteam und die haben eben auch einen Kollegen sitzen, der fährt die Show. Das heißt, da muss keiner von uns Moderatoren die Regler hoch und runter schieben oder irgendwas schneiden oder irgendjemand anrufen. Das macht alles der Kollege am Pult. Und das gibt uns natürlich auch Freiheiten, ne? Moderation zu planen, sich abzusprechen. Und da schließt sich der Kreis wieder. Ich bespreche dann schon mit den Leuten. Lass uns mal, was haltet ihr jetzt davon oder davon? Und dann nehmen wir das gemeinsam ab und dann geben wir es auch so on air. Also ganz wichtig ist die Kommunikation im Studio, bevor wir irgendwie mit irgendwas rausgehen und das nicht fertig ist, spielen wir lieber einen Song mehr.
In der Sendung on air seid ihr ja, glaube ich, zu viert mit dem Nachrichtenmann, zu fünft. Wie viele Leute arbeiten denn insgesamt an der Show?
Das sind im Grunde fast gar nicht mehr. Also wir haben immer einen Volley, der uns hilft. Wir haben den Morningshow-Redakteur, sind schon mal zwei. Und dann sind natürlich die Moderatoren in der Regel drei plus Showregisseur. Der Nachrichtenanker kommt nur mal kurz rein und spricht für einen Teaser was ein, also kurz vor den Nachrichten nochmal. Ansonsten hat er natürlich selber genug zu tun, weil die auch nicht überbesetzt sind, muss man einfach mal sagen. Also diese Zeiten, wo dann da zwei, drei, vier Leute saßen, sind ja auch gekillt. Die gibt's gar nicht mehr. Insofern sind wir gar nicht so viel. Ich sag, du, lass es 10 Leute sein, die an so einer Sendung arbeiten, inklusive Moderatoren, inklusive Nachrichten. Und dann ist das für einen Marktführer in einer so großen Stadt wie Hamburg schon ungewöhnlich wenig. Es gibt ja auch große Sender, ich glaube Ü3, die haben da ein Team von 20 Leuten plus für die Morningshow. Die können auch sofort mit Producern irgendwas neu aufnehmen, wenn sie eine Idee haben. Da müssen wir wirklich mit Bordmitteln arbeiten.
Gibt es denn unter euch im Team von denen, die auf Sendung sind, irgendeine Rollenverteilung?
Auf jeden Fall. Diese Rollenverteilung ist ja nicht nur für uns wichtig, sondern auch für den Hörer, um das zuzuordnen. Also wir haben im Studio Zettel hängen oder so, ich sag mal so Folien, da sind die Bilder von uns drauf und da steht genau, wer für was steht. Ja, und ich bin zum Beispiel der Autofreak. Ja, ich bin der Autofreak, ich bin der Läufer, ich bin auch der Musikexperte, der Musikfreak. Bei Stübi, meinem Kollegen, da steht dann eher so Sport zum Beispiel oder bei der Kollegin, die wir jetzt suchen, bei Luca, die wir jetzt verabschiedet haben gerade, da steht dann irgendwie noch auch Essen gehen oder Internet, Social Media und dann weiß man im Grunde schon, aha, wenn es um Fußball geht, auch hier, das ist dann bei Stübi, weil der ist auch noch Stadionsprecher beim HSV, dann ist alles, was so rund ums Thema Fußball stattfindet, bei Stübi, der bereitet das also auch vor, nimmt sich des Themas an und macht es so, dass es auch wirklich alle verstehen. Dann gibt es zum Beispiel jetzt eine Kollegin, die dann sagt, Fußball ist gar nicht so meins, weil es gibt eben auch die Hälfte unserer Hörer, die sich einen Scheiß für Fußball interessieren. Die müssen wir auch, an die müssen wir auch denken. Die sagt dann, pass mal auf, du hast jetzt 30 Sekunden über Fußball zu sprechen, ich gehe dann so lange raus und wenn ich reinkomme, seid ihr fertig. So, ne? Und so hast du alle irgendwie abgeholt und du siehst, man muss sich schon wirklich sehr, sehr genau besprechen. Aber diese Rollenverteilung macht es dem Hörer ja schlussendlich leicht. Ach, das ist ja der Verrückte, der jede Woche ins Kino geht. Oder das ist der Verrückte mit diesem Oldtimer, ne? Weil ich im Mustang fahre. Oder, weißt du, und das ist eben der Punkt, der das für uns leicht macht zu gucken, ja, wer bereitet das vor und für den Hörer leichter zu verstehen und das mit irgendwas hängen bleibt, man dich mit irgendwas identifiziert und deswegen ist gerade diese Rollenverteilung, das ist das Erstellen der Profile übrigens in jedem Radiosender sehr wichtig, es wird für jeden Moderator wird ein Profil erstellt und da steht genau drin, was dein Leben ausmacht, was für Dinge du bedienst und dann kann man gucken, was ist für das Image unseres Senders wichtig, also wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich mache Urlaub gerne auf Mallorca. Da wird jeder sagen, cool, große Schnittmenge, findet jeder geil. Wenn ich sage, ich fahre regelmäßig zum Helikopterskiing auf die Malediven, dann würde ich das nicht erzählen, weil die wenigsten Hörer das machen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, ein Profil zu erstellen und schlussendlich in der Rollenverteilung zu planen, wer steht erkennbar für was. Ja, es ist also hinter den Kulissen, ist es wirklich wahnsinnig viel Arbeit, was da draußen zum Glück auch keiner mitbekommt von den Hörern.
Aber das sind schon alles Interessen, die ihr wirklich habt. Also es ist nichts, was euch jetzt irgendwie zugeschrieben wird, weil man sagt, wir müssen diese Position doch irgendwie besetzen, oder?
Genau, das ist extrem wichtig, weil wenn du einmal aufschreibst, Björn, was alles dein Leben ausmacht, dann wirst du feststellen, da ist so viel drin. So viel, was du weißt, was du kennst, was du am liebsten machst. Und wenn du da plötzlich knallharter Biker sein sollst, aber nie auf so einem Ding gesessen hast, dann wird jeder auch merken, der knallharter Biker ist, dass du keine Ahnung hast von dem, was du da redest. Und deswegen ist es so wichtig, authentisch zu sein, glaubwürdig und auch zuzugeben, erkenne ich mich gar nicht aus. Da gibt es so viele Hörer da draußen, die sagen, nö, hat er recht, kenne ich mich auch nicht aus. Ich hatte gerade das Thema mit einem Kollegen von Krone Hit. Ganz interessant, dass so der Blick hinter die Kulissen ist, weil er sagte, was soll ich machen? Ich habe ganz oft so Moderationen, wo ich unsere Dance-Sendung am Abend promoten muss, aber ich kann das nicht so richtig machen, weil ich das nicht fühle. Also ich bin kein Typ, der das fühlt. Also ich gehe nicht aus abends. Ich bin niemand, der um die Häuser zieht und so weiter. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, dann thematisiere das doch genauso. Geh damit raus, sag, ich gebe offen zu, sag in der Sendung, ich gebe zu, ich bin jemand, ich sitze am Wochenende gerne auf der Couch, gucke gerne Netflix und bin so der ruhige Typ. Aber es gibt da viele von euch da draußen, die Bock auf Party haben und für die haben wir auch was. Ich sag's, wenn du so ehrlich nach vorne gehst, dann musst du dich nicht verstecken und es versteht jeder, warum du da nicht wie so ein Gag-Torpedo oder so ein Party-Torpedo völlig austickst und über Partymusik schwärmst, die du aber gar nicht fühlst. Und deswegen, es ist eine mega gute Frage. Es ist so wichtig, authentisch zu sein und zu gucken, ne, wo finde ich mich wieder, wo findet sich der Hörer bei mir wieder, was ist ehrlich. Und wenn ich etwas nicht bedienen kann, wenn ich zum Beispiel eine Sendung, ich habe jetzt meinetwegen Germany's Next Topmodel nicht gesehen, weil ich es nicht gucke, mich interessiert es nicht, aber wir wollen drüber reden, dann sage ich offen, ich habe es wirklich noch nie gesehen, weil es mich nicht interessiert oder weil es zu spät ist. Aber hier der Kollege sowieso, der hatte schon gesehen, was war denn das Highlight oder so, weißt du? Das ist ganz wichtig, offen zu sein. Und ich glaube, das ist auch ein großes Erfolgsrezept schlussendlich von Radio Hamburg, dass sich keiner verbiegen muss.
Gerade eben fiel schon das Stichwort Gag-Torpedo. Morningshows im Radio, gerade im Privatradio, haben ja so den Ruf, der Inbegriff der guten Laune zu sein. Für die Turi 2 Edition, da hast du jetzt einen Gastbeitrag geschrieben, in dem du schreibst, man muss nicht jeden Morgen gute Laune haben, es reicht auch, wenn man eine Laune hat. Was meinst du damit?
Genau, also man findet ja irgendwie statt, ne? Also das Mikro geht auf und du bist da. Und entweder bist du wirklich mit einer mega Laune in den Morgen gestartet oder du hast gerade Stress gehabt zu Hause oder es geht dir eigentlich nicht so richtig gut. Und es bringt nichts, das zu überspielen. Also eine Laune hast du und du kannst ja mit den Kollegen drüber reden. Du kannst in der Sendung sagen und du holst damit auch wieder Hörer ab. Wenn du sagst, ey Leute, ich merke irgendwie, zieht da was auf oder ich hatte gerade Stress mit meiner Frau oder Freundin. Was soll ich denn da machen? Habt ihr eine Idee? Man kann es mit in die Sendung nehmen. Man muss Obacht natürlich bei der Berufswahl. Man nimmt es mit in die Sendung, aber auch hier gewisse Grenzen, gerade auch wenn andere Leute damit eine Rolle spielen, dass man die nicht ungefragt mit in irgendwas reinzieht. Aber es ist doch nur menschlich, dass man irgendwie auch mal so einen Tag hat, wo man sagt, Leute, heute werdet ihr mich mal ein bisschen weniger hören, weil heute muss ich mich mal ein bisschen sammeln. So, da wirklich, und das ist einfach diese komplette Ehrlichkeit, die du hast. Und es ist ja keiner jeden Tag gut gelaunt. Wo gibt's das denn? Also niemand kommt jeden Tag mit der gleichen Laune rein, irgendwo, außer er spielt es. Und wir glauben, dass der Hörer das einfach merkt, wenn wir ihm irgendwas vorspielen. Und deswegen ist es wichtig, eine Laune zu haben, aber es muss jetzt nicht immer die blendende sein. Ist natürlich von Vorteil, ne? Gerade in der Morningshow, wenn man die Leute abholen möchte und ihnen guten Start in den Tag geben möchte. Aber es sind auch manchmal eben Themen dabei, über die wir morgens reden müssen, weil sonst die Leute denken, haben die keine Zeitung gelesen? Leben die am Leben vorbei? Hallo? Und da ist es dann auch wichtig, natürlich den entsprechend richtigen Ton zu treffen. Aber das machen wir auch, weil wenn wir natürlich über Themen wie Corona, Ukraine oder alles, was uns so bewegt, sprechen, dann haben wir ja auch eine Meinung und sind auch ehrlich bewegt oder nicht.
Wann und wodurch kam denn dieser Wandel, dass es am Morgen nicht mehr zwangsweise das Gag-Feuerwerk sein muss?
Also erstmal spürt man das als Moderator. Es ist wahnsinnig erleichternd, wenn man nicht nach jedem Song irgendwie 2 oder 3 Gags machen muss. Weil das ist, da bist du, wenn du das 5 Tage die Woche machst und dann 4 Wochen im Monat, bist du irgendwann durch. Und dann wird's eher schlecht. Es wird dann nicht wirklich besser. Und deswegen ist es gut, sich zu besinnen und zu sagen, guck mal, unser Hörer, auch das zeigen ja Image-Studien. Image-Studien, die sagen, ist das der Sender, wo die Moderatoren sich gut untereinander verstehen, wo sie gut miteinander klarkommen. Und das entsteht ja eigentlich auch nur im Gespräch. Das heißt also, für unseren Hörer ist gar nicht mehr so wichtig, dass Leute witzig sind, sondern wir kennen und wissen und haben auch aus vielen Studien gelernt, dem Hörer ist das viel wichtiger, dass wir a, sympathisch sind, auch miteinander, und dass wir b, erwachsen sind und nicht albern. Albern zu sein ist ein sehr negatives Image und da haben wir gesagt, okay, pass auf, wir müssen die Witze runterschrauben, weil wenn wir, wo die Moderatoren krampfhaft lustig sein wollen, das war eine Frage bei uns in der Studie, und wenn dieses Image höher ist zum Beispiel als das Musikimage oder so, dann weißt du schon, eieiei, also hier vorsichtig, lieber mal auf den Gag verzichten, hier lieber andere Schwerpunkte setzen. Und ich glaube, das ist für viele der Wandel gewesen, denn viele Sender machen auch solche Studien und stellen fest, die Leute wollen keinen albernen Moderator. Die wollen natürlich einen fröhlichen, sympathischen Moderator haben, der sie gut in den Tag bringt oder in den Feierabend, je nachdem, oder ins Wochenende, je nachdem, wo man gerade arbeitet. Aber diese Last, jetzt permanent lustig sein zu müssen, die gibt es wirklich nicht mehr. Und wenn du selber Radio hörst, dann bist du natürlich auch gerne gut unterhalten. Ich habe einen super Moderator, den ich total liebe, das ist der Markus Barsch. Der moderiert beim SWR. Da macht er den Nachmittag. Meistens. Und wenn ich den höre, der hat so eine ganz normale Art, mit einem zu reden, baut so die Studiosituation mit ein und ist dabei wirklich so komplett authentisch. Und den höre ich total gerne. Und das ist so, ist auch mein Anspruch mittlerweile, dass die Leute einfach lässig unterhalten werden und dass man da nicht immer witzig sein muss, weil keiner ist auch nicht immer in der Stimmung zu lachen. Wir hatten übrigens mal, ganz interessant, den Claim, die lustigste Morningshow der Stadt. Haben dann aber schnell gemerkt, dass jeder eigentlich über was anderes lacht. Also Dinge, die wir lustig finden, finden andere vielleicht gar nicht komisch. Weißt du? Und dann haben wir gesagt, nee, lass es uns bleiben, das geht nicht. Dann machen wir lieber irgendwie Mission aufstehen, besser aufstehen oder sowas in der Art. Was den Leuten dann vielleicht doch eher hilft als irgendwas Lustiges.
Wir hatten jetzt 2 Jahre Corona-Pandemie, in der sehr viele sehr lange auch zu Hause saßen. Welche Auswirkungen hatte das auf eure Sendung am Morgen?
Die Auswirkungen war enorm, Björn. Enorm. Ich habe selten so eine riesen Auswirkung gesehen, weil plötzlich mehr Wort im Programm. Warum? Weil alle wissen wollten, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn jetzt damit um? Muss ich Angst haben? Bin ich der Nächste, der sich ansteckt? Und da konnten wir natürlich erstmal selber im Team drüber reden, was uns bewegt, und dann die Klaviatur rausholen, die du als Radiosender, als Medium halt hast. Wir haben dann die Politiker an Bord geholt. Wir haben den Bürgermeister, die Gesundheitssenatoren, den Schulsenator. Wir haben sie eine Stunde in der Sendung gehabt, haben keine Musik gespielt, haben es auch gesagt, die etwas andere Stunde heute Morgen, weil ihr habt Fragen, wie geht's mit der Schule weiter? Ist Homeschooling weiter angesagt oder gibt's hier irgendwo Licht am Ende des Tunnels? Eure Fragen jetzt. Und dann haben wir im Grunde wirklich eine Stunde lang getalkt mit den Hörern. Die haben mit dem Schulsenator gesprochen oder mit Peter Tschentscher. Und das war so gut und das war so wichtig. Und das hat man nachher natürlich auch in der MA gesehen, wenn es die Media-Analyse gibt, unsere Hörerzahlen. Das wurde dann wirklich gutiert von den Leuten. Die haben das angenommen. Und wenn man die Imagewerte sich angeguckt hat von Radio Hamburg und den Öffentlich-Rechtlichen, dann haben wir fast gleich gezogen. Also die Leute haben uns vertraut, obwohl es Nachrichtenthemen sind, ja, die eher ja sonst bei den Öffentlich-Rechtlichen angesiedelt werden. Insofern haben wir, ich glaube, da alles richtig gemacht. Haben gesagt, Schluss mit noch mehr Musik und noch viel mehr Musik, sondern jetzt gibt's mal mehr Wort. Und das ist einfach sinnvoll, um den Hörer da abzuholen. Deswegen glaube ich, das war die große Veränderung, der große Mut, den auch unser Programmchef seinerzeit hatte, dass er gesagt hat, okay, wir schmeißen hier einfach komplett die Musik raus und reden über das, was unsere Hörer gerade wirklich bewegt.
Hatte denn die Corona-Zeit auch Auswirkungen auf eure ganz konkrete Arbeit? Also, dass ihr zum Beispiel nicht mehr zu fünft im Studio stehen konntet und dann teilweise von zu Hause aus senden musstet, wie das ja viele Sender auch gemacht haben?
Absolut. Also, wir waren zu zweit im Studio. Der ganze Sender war leer, Geistersender. Und 2 Kollegen waren per Homeoffice zugeschaltet. Einer mit einer Anlage und der andere hatte zum Glück ein Studio zu Hause richtig, mit dem er sonst auch Podcasts und sowas aufzeichnet. Aber wir waren zum Teil wirklich nur zu zweit hier. Auch im ganzen Sender. Das war wirklich merkwürdig. Auch merkwürdig, morgens zum Sender zu fahren durch Hamburg, komplett leer, nichts los auf den Straßen, weil in so einer Industriestadt wie Hamburg ist ja normalerweise um, ich sag mal, 4 Uhr auch schon ein bisschen Verkehr. Nichts, alles wie ausgestorben. Also es fühlte sich ganz, ganz merkwürdig an und hat trotzdem funktioniert. Und ich war wirklich sehr glücklich, ich bin kein Homeoffice-Typ. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin gerne an der Front hier, ich bin gerne vorne. Ich bin gerne am Mikrofon und ich genieße die Studioatmosphäre, alles drumherum. Und insofern war ich wirklich kein Tag zu Hause tatsächlich.
Im Radio ist ja der Morgen die Primetime, aber inzwischen gibt es auch eine ganze Reihe an Morgen-Podcasts. Also teilweise die sehr nachrichtlich geprägten, aber auch die Personality geprägten. Also Gabor Steingart, Micky Beisenherz, Florian Schröder zum Beispiel. Und es gibt ja diesen Song von den Buggles, Video Killed the Radio Star. Müsste es heute vielleicht eher heißen, Podcast Killed the Radio Star?
Nein. Also ich glaube, auch hier haben wir unsere regionale Stärke. Also Micky Beisenherz zum Beispiel mit dieser Apokalypse Filtercafé, das ist super gemacht. Mega. Ich höre das total gerne. Ist ein großartiger Mensch. Und er macht das wirklich sehr lustig. Aber es ist nicht regional. Es geht nicht um Barmbek, es geht nicht um Wandsbek, es geht nicht um Ohlstedt, es geht nicht um Wilhelmsburg. Und das sind wir. Und deswegen hat der Podcast da, ist als Ergänzung wunderbar, klar. Und ist auch wirklich unentbehrlich für viele und das zu Recht. Aber was wir hier leisten, ist halt denn doch, oder viele Sender halt, ist halt doch das Regionale. Und ich glaube, das wird nichts ersetzen können. Das ist unsere große Stärke, auch für die Zukunft übrigens, glaube ich, diese Regionalität, dieses Zuhause, das Gefühl, zu Hause zu sein. Und da müsstest du schon wirklich einen mega regionalen Podcast machen, um da einigermaßen zu punkten. Der muss sich erstmal durchsetzen. Und das ist, glaube ich, da brauchst du ein langes Durchhaltevermögen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Also insofern Podcast als Ergänzung, ja. Aber nicht als Ersatz.
Aber wer jetzt einen der Morgen-Podcasts hört, beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn, der kann ja nicht gleichzeitig deine Morningshow hören. Hat das trotzdem Auswirkungen auf eure Sendung?
Also so gesehen kann man das natürlich jetzt nicht nachprüfen. Ne? Ich könnte jetzt nicht genau gucken, wie viele Leute hören jetzt uns nicht, weil sie lieber einen Podcast hören am Morgen. Ich glaube, die vielen Stammhörer, und wir haben so wahnsinnig viele Stammhörer, und das ist das Gute. Ich glaube, die hören zuverlässig auch die Morningshow und ergänzen sich dann durch diese Podcasts für den Morgen. Könnte ich mir vorstellen. Da schwimme ich jetzt ein bisschen natürlich, weil das sind alles so, das ist ein bisschen Kaffeesatz. Aber ich glaube, es ist nicht dieser Ersatz. Und wahrscheinlich hört man sich so einen Podcast dann nach der Morningshow an oder vielleicht auch am Abend, um nochmal sich zu ergänzen oder nochmal ein bisschen Spaß zu haben. Ich zum Beispiel höre den Podcast von Micky Beisenherz gerne auf dem Rückweg. Ne? Also wenn ich um 11 dann nach Hause fahre, höre ich mir den Podcast auch gerne nochmal an. Und Chef ist, ach guck mal, darüber haben wir heute Morgen auch gesprochen. Das Thema hatten wir auch. Und wir haben halt noch die Musik dazu. Auch das ist unser großer Trumpf, hast du im Podcast nicht, weil viele Leute eben auch gerne noch mit Musik geweckt werden oder mit Musik in ihren Tag starten. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor unser großes Plus.
Unser Gast gibt Tipps.
Eigentlich wollten wir diesen Podcast ja schon vor einer Woche aufnehmen. Das mussten wir dann kurzfristig verschieben, weil du krank warst und keine Stimme hattest, was so als Radiomoderator natürlich der Super-GAU ist. Hast du einen Tipp oder einen Trick, was du dagegen tust?
Ja, also die Fenchelhonig. Wenn irgendwas ist mit der Stimme, Fenchelhonig, das ist das Beste. Erstmal schmeckt's gut, auch wenn man irgendwann Diabetes kriegt, weil es sehr süß ist. Muss immer eine Insulinspritze setzen irgendwann. Aber Fenchelhonig ist für die Stimme Balsam. Also wenn du irgendwann mal merkst, du musst heute Abend noch eine Oper singen und die Stimme bleibt dir weg, nimm Fenchelhonig. Und dann gibt es noch etwas, das habe ich aufgetrieben, das heißt Sängeröl. Sängeröl nimmst du morgens und abends nach dem Zähneputzen. Und eigentlich müsste es jetzt auch korrekt Sängerinnenöl heißen, ne? Sängerinnen und Sängeröl. Aber es heißt tatsächlich Sängeröl. Wir haben eine Flasche gekauft. Es hilft tatsächlich. Es macht die Stimme klarer, freier. Du merkst, du kriegst plötzlich auch wieder ein bisschen Farbe in deine Stimme. Also das sind so die beiden Top-Tipps, finde ich. Also dieser Honig und dazu natürlich noch dann entsprechend das Sängeröl. Das hilft auf jeden Fall, Björn.
Hast du denn auch Tipps, was man tun kann oder was du tust, damit die Stimme gar nicht erst wegbleibt?
Ja, möglichst nicht viel schreien. Ne? Also ein Besuch beim HSV im Stadion ist nicht sehr förderlich, muss man ganz ehrlich sagen. Oder auch wenn man dahin geht, wo es laut ist und man irgendwo immer gegen anbrüllen muss auf Feten und Partys. Also da muss man schon aufpassen. Aber manchmal lässt sich das eben auch nicht vermeiden. Und auch hier, Björn, kann man das natürlich wieder thematisieren. Kann sein, wenn ich heute ein bisschen heiser klinge, ich war am Wochenende auf einer Party oder ich war im Stadion oder ich war im Konzert bei Arcade Fire oder bei sonst jemandem, bei Depeche Mode, die nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Und da habe ich halt mitgegrölt und deswegen klinge ich heute ein bisschen anders als sonst. Aber ansonsten, nee. Die Stimme ist natürlich das wichtigste Instrument, das wir haben, das ist ganz klar. Aber ich weiß nur, was ich machen muss, wenn sie denn kaputt ist. Aber um sie zu schonen, kann ich sie nicht sagen, wahrscheinlich öfter mal die Fresse halten.
Du moderierst ja seit 33 Jahren jetzt die Morningshow bei Radio Hamburg, eine wahnsinnig lange Zeit. Bei anderen Sendern ist das Morningshow-Team auch ganz schnell mal weg und ausgetauscht, wenn dann die MA-Zahlen, also die Einschaltquoten nicht stimmen. Was würdest du sagen, was ist dein Erfolgsrezept, dass du so lange schon dabei bist?
Ich glaube, bei mir ist das diese Wandelbarkeit. Also ich bin jemand, der sich nicht so starr verhält, sondern ich merke, aha, hier kommt was Neues, nimm das mal an oder es gibt Tipps von Kollegen, nimm dich ruhig mal ein bisschen zurück. Ich habe auch keine Probleme damit, mich zurückzunehmen. Also wenn wir jetzt mit 2 oder 3 Leuten im Studio sind, dann muss ich nicht immer der König da sein, weißt du? Ich nehme mich dann einfach auch ein bisschen zurück. Ich glaube, es ist dieses, ich bin sehr unaufdringlich. Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Geheimnis ist, ich bin nicht arrogant, bin nie abgehoben, mein ganzes Leben lang nicht, sondern ich habe mich immer den Tipps gestellt, auch von Beratern, von Leuten, vom Chef, von Kollegen. Ich habe immer gesagt, ja, du hast recht, machen wir so. Und ich habe auch immer, bin immer neugierig, weißt du, also ich bin nicht hängen geblieben in irgendeinem Jahrzehnt, sondern ich gucke ganz genau, was geht heute ab, wofür interessiert sich mein Sohn, das Leben vieler Hörer verändert sich, mein Leben verändert sich auch permanent. Es tun sich neue Türen auf, es gibt neue Hobbys, es gibt neue aktuelle Themen und ich bin da immer sehr, sehr offen und ich glaube, das könnte wahrscheinlich ein Erfolgsrezept sein und das Wichtigste und das klingt jetzt wirklich abgedroschen, aber ich liebe tatsächlich meine Hörer und ich glaube, das spüren die auch, wenn da jemand sitzt, der sich Mühe gibt für dich, weißt du? Also es gibt da so viele Sachen, ich bin jemand, ich inszeniere gerne mit Musik und Geräuschen und so, dass jede Moderation wie so eine Perle klingt, nichts mal eben so aus dem Handgelenk so, das merkt man auch, das ist nicht gut. Und ich glaube, es ist einfach diese Leidenschaft, Dinge richtig schön für den Hörer zu inszenieren und für ihn so ein Hörerlebnis draus zu machen. Weißt du, Radio erleben, das Erlebnis Radio, nicht nur irgendwas Hingerotztes und ich glaube, das könnte könnte vielleicht auch ein Geheimrezept sein, dass man eben sich auf seinen Hörer einlässt, ihn ernst nimmt und ihn auch ein bisschen in den Arm nimmt.
Was sollte denn jemand mitbringen, der beim Radio arbeiten will und das auch Erfolg haben will?
Auf jeden Fall eine große Empathie und nicht sehr ichbezogen sein und auch über sich selbst lachen können. Das ist alles wahnsinnig wichtig. Natürlich, klar, Grundvoraussetzung, Björn, ist erstmal die Stimme. Ich glaube, die ist extrem wichtig. Eine gute Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Also man muss wissen, wo man im Leben steht. Wenn ich dir etwas sage zu einem Thema, solltest du eine Meinung haben. Das ist auch sehr wichtig. Und zwar deine Meinung. Und du solltest aber auch in der Lage sein, können dich überzeugen zu lassen, wenn eine bessere Meinung kommt. Und ganz wichtig, und das ist das, glaube ich, wo viele scheitern, ist das Zuhören. Also die schwerste Disziplin im Radio ist das Miteinanderreden. Weil oft Moderatoren moderieren oft miteinander oder haken Fragen ab, Fragebogen, weißt du, wo nicht miteinander geredet wird. Das ist ein Beispiel, wenn ich mit dir spreche und ich habe mir 10 Fragen aufgeschrieben und ich stelle dir die erste Frage und ich merke, das wird spannend und wir fangen so ein Ping-Pong an, weißt du, du sagst was, ich sag was und ich merke, die anderen 9 Fragen brauche ich gar nicht, weil das so geil ist, worüber wir gerade sprechen, dann ist es cool, weil dann habe ich dir zugehört und dann wird der Zuhörer auch nicht sagen, oh sag mal, da hätte man doch jetzt nochmal nachhaken müssen oder da hätte mich doch das nochmal interessiert oder da hätte ich doch eigentlich, wenn ich zugehört hätte, nochmal eine Frage gehabt. So, und dieses Nicht-Abhaken von Fragen, sondern das aufeinander zugehen, offen sein, miteinander reden, das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen, um ein guter Radiomoderator zu sein. Weil du wirst zwangsweise Interviews führen. Und stell dir vor, du hast einen Hörer am Telefon, der sich dir offenbart, der sein Leben ausschüttet und du gehst nicht darauf ein. Das ist eine Katastrophe. Es ist dieses Gemeinsame, dieses Miteinander. Und wenn du das kannst und dich darauf einlässt, dann ist alles gut.
Ist es denn heute schwerer oder leichter, ins Radio zu kommen als früher, als zu deiner Zeit?
Ich behaupte, es ist leichter. Ich glaube, es ist leichter, weil einfach die Nachfrage nicht mehr ganz so groß ist. Radio, ich will nicht sagen, dass Radio von seinem Glanz verloren hat, aber es gibt einfach zu viele Alternativen. Und deswegen glaube ich, wenn man Radio gerne hört und sagt, das ist ein Job für mich, unbedingt probieren. Warum nicht? Weil 80% der Leute, die ich kenne, sind Seiteneinsteiger. Die haben was völlig anderes gemacht vorher, haben das Radio irgendwann für sich entdeckt, sind dann durch irgendeinen Zufall an den Job rangekommen, haben mal irgendwo eine Probesendung gemacht oder eine Stimmprobe eingeschickt. Und es hat den Leuten gefallen und zack, hat es im Radio funktioniert. Also ich glaube, es ist leichter ins Radio zu kommen als früher. Und zwar, ich behaupte mal, auch bei allen Sendern. Nicht nur bei den privaten, sondern auch bei den öffentlich-rechtlichen. Natürlich gibt es immer noch gewisse Aufnahmetests, wenn du so ein Volontariat machst. Haben wir lange Zeit gemacht. Dann wurde halt auch mal die Allgemeinbildung überprüft und solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen sollte das keine Hürde mehr sein, weil heute zählt die Persönlichkeit, die Personality mehr als das, was du theoretisch kannst. Ja, also weißt du, wie ich meine? Es ist einfach so, wenn du eine Persönlichkeit hast, dann ist es leichter zu gucken, aha, hier können wir vielleicht nochmal nachschulen, was Bildung angeht, das und das und das. Aber wenn du jemand hast, der wahnsinnig schlau ist, aber einfach kein Moderatortyp, dann brauchst du ihn auch gar nicht erst einstellen. Also insofern ist hier immer noch Fingerspitzengefühl auch der Programmleitung gefragt, aber wer das jetzt hier hört und sagt, Mensch, ich habe auch Bock auf Radio, probiert es doch einfach mal. Ja, also stellt euch mal vor, schreibt mal einen Chef an und sagt, ich hätte Bock mal Hallo zu sagen, weil ich glaube, ich würde mich gerne verändern. Wir suchen ja auch bei Radio Hamburg jemand für den Morgen. Also, und da ist alles möglich.
Ihr sucht gerade jemand, sagtest du gerade, und zwar macht ihr das nicht über eine ganz normale Stellenausschreibung, sondern über eine Casting-Aktion.
Genau.
Was macht ihr da und warum macht ihr das auf diesem Weg?
Ja, weil wir uns erstmal überlegt haben, wir holen damit ganz viele Hörer ab. Das ist ja erstmal so, dass wir ehrlich sind und sagen, hier ist ein Platz frei geworden zwischen Stübi und mir durch den Weggang von Luca und der muss natürlich besetzt werden. Natürlich könnten wir das auch off-air machen, aber dann wäre es nicht so spektakulär. Wir hoffen natürlich, und da muss man ehrlich sein, dass wir mit dieser Aktion auch Stadtgespräch werden und damit das Radio wieder ins Gespräch bringen. Natürlich könnten wir das alles off-air machen, aber so bekommt jeder da draußen die Chance, der immer sonst in seiner Familie hört, sag mal, du kannst doch so gut sprechen und du hast auch einen guten Schnack drauf und so weiter, du musst eigentlich ins Radio drinnen rein. Plötzlich tut sich da eine Chance auf, ja, da geht eine Tür auf, Richtung Radio Hamburg. Und wir sind gerade dabei, uns wund zu promoten, dass die Leute auch wirklich merken, ja, es ist echt, wir meinen das so. Das ist nicht nur einmal hier reinkommen, 5000 Euro einsammeln, die gibt's nämlich auch noch quasi als Einstiegsprämie. Sondern es ist eben auch wirklich ein Job fürs Leben. Es gibt Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, du bist fest angestellt, du musst leider jeden Morgen sehr früh aufstehen, hast dafür aber ganz viele neue, liebe Kollegen. Und ja, also Fakt ist, es soll natürlich für Aufsehen sorgen in der Stadt, dass die Leute das auch von Mund zu Mund verbreiten. Hast du das gehört? Du kannst da so, und vielleicht bewerb dich doch mal oder auch nicht oder wie auch immer. Die Leute fangen an, darüber zu reden, und das ist natürlich auch die günstigste Werbung, die wir haben können.
Ist es denn generell schwerer geworden, gute Leute fürs Radio zu finden? Weil es gibt ja inzwischen Plattformen wie TikTok, YouTube, Instagram, es gibt Podcasts, du brauchst also gar nicht mehr das Radio, um selbst medial stattzufinden. Erschwert euch das die Suche nach Leuten?
Also ich könnte mir vorstellen, dass das erschwert, ja. Ich glaube schon, dass es so ist, dass die Leute sich selbst ausprobieren und gucken, aber auch schnell merken, sie kommen nicht wirklich weit damit. Also ich sag, das Gros der Leute startet ja nicht durch und es verdient plötzlich Millionen, sondern die meisten versuchen es mal und merken, okay, aber so, weißt du, die Reaktionen kommen nicht so ganz. Und dafür gibt's ja uns, weil wir sind ja ein großes Medium. Wir erreichen immer noch wahnsinnig viele Menschen. Und ich glaube, wer das möchte, also wer so extrovertiert ist, der wird vielleicht dann doch auch aufs Radio aufmerksam. Aber na klar, schlussendlich müssen wir das ja alles für uns arbeiten lassen. Wir müssen sagen lassen, die Leute gewinnen selber an Erfahrung, verlieren die Angst vor der Öffentlichkeit, von der Kamera, vor dem Mikrofon, wenn sie es selber oft genug ausprobiert haben. Im Grunde müssen wir da mit den Wölfen heulen und sagen, ihr habt eure Erfahrung gemacht bei TikTok, bei YouTube, was ihr alles gemacht habt. Und jetzt kommt mit dieser gesammelten Erfahrung zu uns. Ja, also wir müssen ja sehen, dass wir im Grunde aus dieser Situation das Beste draus machen. Was anderes bleibt uns in diesem Fall ja auch gar nicht übrig.
Habt ihr denn schon Erfahrungen gemacht mit Leuten, die aus sozialen Netzwerken kamen, Influencer waren, große Reichweite auch schon selbst hatten und dann zum Radio gekommen sind?
Bis jetzt nicht. Wir hoffen drauf. Wir hoffen ja genau drauf jetzt mit dieser Aktion, dass Leute sich entdecken und sagen, okay, dann gehe ich mal diesen Weg, dann biege ich mal hier ab, dann versuche ich mein Glück mal im Radio und schau mal, ob ich das hinbekomme. Und wenn nicht, dann nicht. Auch hier, wie gesagt, es ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Ne? Man kann ja auch sein Leben nochmal verändern. Meistens sind es ja dann doch irgendwelche jüngeren Leute. Auch jetzt, die sich unter den Bewerbern finden, wenn ich das so durchgucke, was wir schon an Bewerbungen haben, obwohl wir das ja erst seit ein paar Tagen machen, dann ist das einfach eine tolle Resonanz. Und da müssen wir stolz drauf sein. Und man kann jetzt nicht sagen, das wären, ich sag mal, vor 10 Jahren noch ein paar hundert Leute mehr gewesen. Und in 10 Jahren ist das niemand mehr. Das ist ja auch dann wirklich ganz schwer zu sagen. Ich sag mal, wer Bock hat auf Radio, wer Bock hat und uns kennt, das ist ja auch nochmal ein großer Vorteil, den wir haben. Die Leute, die sich hier bewerben, kennen uns ja auch. Die hören uns, die wissen, oh, guck mal, das ist ein nettes Team, die klingen toll, die sind sympathisch miteinander. Zwischendurch gibt's noch die Musik, die ich mag. Ja, warum nicht? Also insofern, seid willkommen.
Ist denn Radio ein Job mit Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Du, ganz ehrlich, also ich sag mal so in den, 60er, 70er Jahren, da gab's die Kassette. Kennt jeder, ne? Schön mit Bleistift nochmal hinfummeln, damit es keinen Bandsalat gibt. Und haben alle gesagt, Radio ist tot, jetzt kann jeder sein Programm selbst zusammenstellen. Ich sag mal, Spotify ist nichts anderes als die moderne Kassette. Ja, das ist genau das Gleiche. Und im Grunde. Und deswegen, glaube ich, wird's Radio immer geben. Unser Geheimnis ist, dass wir unsere Stimmen haben und damit müssen wir rausgehen. Wir haben eine Meinung, wir sind Persönlichkeiten, in uns findet sich der Hörer wieder. Wir bieten Dinge auch, im regionalen Bereich, die sonst niemand bieten kann. Und das wird immer die Stärke von Radio sein. Und deswegen glaube ich, ganz ehrlich, wird es auch Radio immer geben. Und ich hoffe auch, dass die Geschäftsführer, Programmdirektoren, die zuständigen und Gesellschafter das genauso sehen und merken, hier ist noch großes Potenzial da. Natürlich sehen wir in der MA, dass die Zahlen bei vielen Sendern rückläufig sind. Aber dann müssen wir als Radiomacher uns doch fragen, woran liegt denn das? Haben wir das im Griff? Können wir das vielleicht noch ändern? Können wir diesen Trend wenden? Womit ist es dann, wenn wir die ganze Zeit eine halbe Stunde Musik spielen? Nein, weil das kann Spotify vielleicht besser als wir. Deswegen ist unsere Stärke zu sagen, wir verzichten jetzt mal auf diese 8-9 Megahits am Stück, machen lieber ein bisschen Content wieder, finden wieder statt, reden mit den Leuten, holen sie an Bord. Und ich glaube, wenn wir das kontinuierlich jetzt fortsetzen, dann wird es uns auch lange geben.
Also muss ich Radio immer wieder neu erfinden, um auch weiter relevant zu bleiben?
Ich glaube, ja. Und das war aber schon immer so. Das ist überhaupt nichts Neues. Du musst immer gucken, dass du die Leute überrascht. Jeder wird gerne überrascht. Und das kannst du nur machen, indem du einfach dich hinsetzt und sagst, wie kriege ich das hin, dass ich nicht immer das Gleiche mache. Zuverlässig muss ich natürlich bleiben, das ist klar, in meinen Angeboten. Aber wie überrasche ich meinen Hörer? Und dazu gehört dann eben auch mal zu sagen, jetzt gehe ich mal Wege, die ich ausprobiere. Ein großer Schritt damals war, als wir haben die Hörer lange Zeit gesiezt und irgendwann sind wir auf das Ihr und Euch umgestiegen. Das war natürlich ein Riesenschritt, weißt du. Und das hat aber, wir haben sofort gemerkt, das macht's Programm nahbarer. Und genau zu solchen Schritten muss man heute auch wieder bereit sein. Und du musst bereit sein, in der Stadt auch stattzufinden, dass du rausgehst, dass du nicht nur durch Plakate Werbung machst, sondern dass du wieder Aktionen in der Stadt machst, dass du stattfindest. Wir haben zum Beispiel jetzt auch, wo wir eine Kollegin oder einen Kollegen für den Morgen suchen, ein Castingmobil. Ja, das heißt, das fährt dann überall durch die ganze Stadt und wir können das bewerben, die melden sich von da. Da kann jeder sich reinsetzen, sich vorstellen, der Bock hat auf einen Job und kann er was ins Mikro reden oder kann sich mit einer Kamera aufnehmen. Das sind so Sachen, die wieder Schritte auf den Hörer zu sind. Und da müssen wir uns mehr trauen, da müssen wir uns mehr wagen. Mehr in unseren Städten stattfinden und dann wird es nochmal einfacher. Wir haben auch ein mobiles Studio übrigens. Das heißt, wir können im Grunde von überall senden. Wir können auch im Sommer uns an die Alster unten stellen. Haben wir auch schon gemacht und können von da senden. Ja, also es ist alles möglich. Und jetzt, wo Corona so ein bisschen runtergefahren ist, Björn, und das ist ja auch für uns die gute Nachricht, können wir nicht nur wieder mehr rausgehen, sondern wir können auch wieder mehr Leute reinlassen. Das heißt, wir haben plötzlich auch wieder Promis hier im Studio oder Musiker. Michael Schulte war vor kurzem hier, hat ein bisschen live performt. Wir können auch wieder Promis und Musiker ins Studio holen, die hier mal ein kleines Redaktionskonzert geben. Für Hörer, die wir dann einladen in den Shows. Also das geht ja alles langsam wieder. Das war ja auch ein großes Hindernis für uns und nicht nur für uns, sondern für alle Radios in Deutschland, dass du viele Dinge einfach eine Zeit lang gar nicht machen durftest. Und mittlerweile merkst du, passiert da wieder was. Das heißt, wir sind wieder wirklich open-minded zu gucken, wen können wir einladen, mal so ganzen Morgen wie jetzt vor kurzem mit Dieter Bohlen zum Beispiel oder auch andere Prominente, die dann plötzlich auch mal wieder in die Shows reinkommen, in den Sender, direkt in die Spitaler Straße.
Drei Fragen noch zum Schluss. Die erste, was ist das größte Learning deines Lebens?
Das größte Learning meines Lebens war tatsächlich Elmar Hörig, Radiomoderator, der jetzt leider ein bisschen abgedreht ist, ein bisschen verschwurbelt. Aber ich habe den damals, als ich anfing mit Radio, im ARD Nachtrock gehört. Und das war ein Mann, der war einfach nur witzig. Und das war so gut, Björn, dass ich wollte nur diesen Moderator hören. Ich wollte eigentlich ins Bett. Ich werde es nicht vergessen, es war 0 Uhr. Ich habe, ich glaube, es war NDR 2 eingeschaltet. Da lief dann die ARD Rocknacht oder Popnacht, keine Ahnung, wie es damals hieß. Und Elmar Hörig war dran. Und der hat nichts ernst genommen, hat so viele lustige Jingles gehabt, hat so gute Gags, geile Hörspiele. Und es war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ey, ich brauche die Musik nicht, mach die Musik aus, ich will diesen Typen hören. Und das war das größte Learning meines Lebens, weil der hat nicht angefangen, die Leute zu belehren, wer wo wann mal Bass und Gitarre gespielt hat und wer zuletzt in der Formation war. Das ganze Nerdwissen, scheiß drauf, der war einfach witzig und hatte dazu auch einfach, hat er ja immer noch, er ist ja nicht tot, eine wahnsinnig gute Stimme. Und ich habe dann, weil das so ziemlich die Anfänge von Radio Hamburg waren, angefangen, den Typen 1:1 zu kopieren. Und das ging nachher so weit, dass die Leute dann hier gefragt haben, sag mal, habt ihr Elmar Hörig eingestellt? Und da habe ich so gemerkt, nee, du willst ja kein zweiter Elmar Hörig werden, du wolltest ja eigentlich ein erster John Mendt werden. Und dann habe ich da versucht, ein bisschen zurückzuschrauben. Ich habe mir wirklich so diese Art zu sprechen und so angeeignet. Und das war natürlich total drüber, aber ich war auch noch sehr jung. Aber das war wirklich das größte Learning meines Lebens. Radio anders, nicht so ernst, sondern einfach richtig leicht, mit dieser Leichtigkeit. Das war fantastisch.
Und was war der größte Fehler deines Lebens?
Ja, das ist ja aber das Problem. Das weißt du ja immer erst hinterher. Ne? Also du machst so ein Ding, du machst irgendwas und denkst dann hinterher, oh, das war jetzt nicht so schlau. Also ich habe lange Zeit überlegt, ob der größte Fehler meines Lebens tatsächlich war, zu NDR 2 zu gehen. Habe dann aber gesagt, nee, weil ich hätte es ewig bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Deswegen glaube ich, kann man das nicht als Fehler ansehen. Ich glaube, einer der größten Fehler meines Lebens war, dass ich eine Zeit lang versucht habe, Fernsehen zu machen. Und ich bin in jedes Casting gerannt und war dann mal Zweiter, Dritter, mal unter ferner Schliefen und dann gar nicht. Und ich hätte das einfach nicht machen brauchen. Das war einfach verschenkte Lebenszeit. Weil ich bin kein Fernsehmensch. Ich bin wirklich ein Radiomensch. Und das war wirklich ein großer Fehler, weil ich habe sehr viel Zeit verschwendet, um nach Köln oder Mainz zu fahren und dann irgendwelche Castings zu machen, um irgendwelche Fernsehsendungen zu machen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh darüber, weil viele der Sendungen, die es damals gab im Fernsehen, sind heute ja schon längst nicht mehr da. Und wir Radioleute sind immer noch da. Das ist wie so ein Grundrauschen, weißt du? Und ich sag mal, mein größter Fehler war dann vielleicht die verschenkte Lebenszeit durch viele Fernsehcastings. Das hätte nicht sein müssen.
Und welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben?
Meinem 18-jährigen Ich würde ich einfach sagen, Alter, du hast jetzt noch 4 Jahre Zeit, dann würdest du theoretisch beim Radio anfangen. Mach es früher. Warte nicht so lange. Geh einfach viel früher raus. Du hast Bock, du liebst Musik, du liebst Theater, du bist ein Radiomensch. Ja, also mach das und nutz das und fang jetzt schon an, dich zu bewerben. Mach die Augen auf, hör noch mehr Musik, mach dich noch viel schlauer und guck, dass du deine Talente bündelst und etwas in etwas Sinnvolles steckst. Und dann landest du noch früher bei dem, was dir wirklich Spaß macht. Und das ist natürlich das Radio. Ganz klar.
John Mendt, vielen Dank für das spannende, interessante und aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in deine Arbeit und weiterhin viel Spaß beim Radio machen.
Björn, vielen Dank und euch auch weiterhin viel Erfolg.
Turi 2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt's unter turi2.de/jobspodcast.